Zu Aki mag ich noch ein kurzes Wort sagen. Der sieht ziemlich munter aus. Dafür, dass man die letzten Wochen hohes Fieber bei dir hatte, du hattest viele Schmerzen. Bei Aki ist es keine Autoimmunerkrankung. Sondern es ist eine temporäre Erkrankung, die gerade in den letzten Tagen ist. Aber auch da dürfen wir trotzdem weiter für Aki beten, dass er komplett wiederhergestellt ist, wiederhergestellt wird und wir ihn die nächsten 3-4 Monate hier immer wieder bei uns haben dürfen. Natürlich mit deiner Family. Das ist großartig. Wir feiern heute Taufe. Zusammen mit Ostern, ich finde, das passt einfach so super zusammen. Wir feiern ein Begräbnis hier unterm Wasser und die Wiederauferstehung. Ihr werdet aus dem Wasser raushüpfen wie nichts Gutes. Aber vorher darf ich noch ein paar Gedanken mit uns teilen. Wir befinden uns so an dem Osterwochenende und ich predige heute nicht über Ostern, also die Auferstehung Jesu direkt, sondern ich gehe einfach noch mal so 3 Tage zurück. Die Bibel berichtet über die Kreuzigung Jesu. Aber sie berichtet nicht nur darüber, dass Jesus gekreuzigt wurde, sondern sie erzählt davon, dass dort 3 Kreuze standen. Und nun mag man sich fragen, okay, was hat die Römer damals bewegt? Wollen die einfach ein bisschen Zeit sparen? Oder gab es irgendwelche Gründe? Man weiß es nicht genau. Aber ein Gedanke ist, naja, sie haben Jesus mit 2 anderen Übeltätern, mit 2 anderen Verbrechern dort gekreuzigt, um ihn mit auf diese Ebene zu stellen. Das ist auch einer von diesen Verbrechern, ein Mörder, jemand, der Böses getan hat. Und die Augenzeugen, die berichten darüber, auch was diese anderen beiden, die dort mit Jesus gekreuzigt wurden, was die so von sich geben. Ein kurzes Schauspiel. Und wir sind ja in unserer Predigtreihe Tage der Hoffnung. Und man kann bei diesen beiden Personen, die dort mit Jesus gekreuzigt werden, auch etwas sehr Interessantes sehen, was, glaube ich, eine Wirklichkeit auch in unserem Leben hat. Und da wollen wir heute draufschauen, möchte ich mit euch draufschauen, bevor wir dann zur Taufe übergehen und noch spannende Lebensberichte, Entscheidungsberichte hören werden. Dort heißt es in Lukas 23, Vers 39, einer der Verbrecher, der da mit Jesus gekreuzigt wurde, also die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. In einer anderen Übersetzung heißt es, steige vom Kreuz herab. Komm runter, komm, wenn du es kannst, dann mach das doch. Du bist doch hier jemand, da steht drüber König der Juden. Und du bist doch, er erzählt es von dir selber, du bist Gottes, so komm, steig herab. Also er verspottet ihn dort am Kreuz. Und ich habe mich gefragt, was muss das für ein Mann gewesen sein, der selber kurz vor seinem Tod, der da am Kreuz hängt und am Sterben ist, noch die Kraft aufwendet, jemand anderes zu verspotten, der da mit ihm hängt, von dem man eigentlich weiß, das war zumindest ein guter Mensch. Wie kommt man auf die Idee, da noch so viel Spott und Hohn loszuwerden? Was muss diesem Mann im Leben eigentlich widerfahren sein, dass er so hart geworden ist? Was für Dinge wird er wohl erlebt haben, die sein Leben so sehr geprägt haben, dass in diesen letzten Momenten seines irdischen Lebens er die Kraft aufwendet, diesen Menschen neben ihm so zu verhöhnen, so zu verspotten. Und das, was er dort tut, da, wo er landet, ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch auf diese Kreuze draufschauen, ist für mich ein Kreuz, das würde ich mal überschreiben mit einem Kreuz der Rebellion. Er hängt am Kreuz und er hat nichts anderes vor, als Jesus zu verspotten, von dem er vielleicht ja auch ahnt, dass das der Sohn Gottes ist. Das ist für mich ein Kreuz und das nenne ich mal das Kreuz der Rebellion. Da hängt er und macht sich lustig über Jesus. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es manchmal so Situationen, in denen wir uns doch wünschen, ach Jesus, komm, steig doch vom Kreuz herab, tu doch dieses Wunder, das, aber ich glaube ja eigentlich gar nicht dran. Komm doch runter, tu doch etwas, steig herab, wenn du doch könntest. Manchmal ist unser Herz nämlich auch so hart, obwohl wir vielleicht Christen sind, vielleicht bist du auch kein Christ und sagst, dieser Gott, ja, da mache ich auch gerne meine Späße drüber. Soll er sich doch aus dem Himmel herab begeben und mal zeigen, was er so drauf hat? Und das ganz besonders in so Momenten, die schwere Lebensphasen bei uns sind. So extremen Situationen, wo Herausforderungen des Lebens uns begegnen. Existenzielle Situationen, Freunde, Familienangehörige, vielleicht man selbst, wo man schwer krank ist, wo vielleicht Menschen im Sterben liegen, wo schlimme Unfälle passieren, wo Beziehungsabbrüche sind und. Da, wo man sagt, ach Gott, du sagst, du kannst das, dann mach's doch einfach. Komm, steig doch herab vom Kreuz. Und in Wirklichkeit tickt etwas in mir und sagt, du machst es doch eh nicht. Und da ist auch so etwas wie Rebellion in uns drin. Gott, wenn es dich gibt, dann steig herab, heile doch, greif doch ein, nimm dich dieser Situation doch an. Und ob gläubig oder nicht, tragen wir eigentlich sowas wie zwei Gottesbilder in uns herum. Eins im Kopf und eines im Herzen. Selbst wenn du sagst, na, ich glaube nicht an Gott, so, ich habe erkannt, ich kenne all die Wissenschaften und das ist für mich nicht erklärbar, das habe ich mir so zurechtgelegt. In meinem Kopf sage ich, da ist kein Gott. Ich bin Atheist, total überzeugt davon. Und dann mögen diese Lebensmomente kommen, die so schwer sind und dein Herz fängt eigentlich an zu beten und sagt, ach, wäre da doch ein Gott, da ist dann auf einmal doch diese Hoffnung in mir. Und irgendwo dazwischen bewegt es sich zwischen Herz und Kopf. Und wenn du Christ bist, mag das genauso aussehen. Dann liest du in der Bibel, ja, Gott ist ein barmherziger Gott, habe ich in meinem Kopf drin. Gott ist ein liebender Vater, habe ich in meinem Kopf drin. Und dann kommen diese Lebenssituationen, die mich so herausfordern. Und was macht mein Herz? Das sagt mir in solchen Momenten, ja, ich weiß, du bist ein liebender Vater, aber wie kannst du sowas eigentlich zulassen? Das fühlt sich nicht so an. Der gefühlte Gott in mir drin, der sieht da irgendwie anders aus. Ist der tatsächlich barmherzig? Das erscheint mir gerade gar nicht so. Dieser Mann am Kreuz der Rebellion, der sagt, steigt herab. Komm, rette dich selbst und rette uns. Wenn du Gott bist, dann komm doch runter. Das, was er nicht weiß, er kennt Gottes Plan nicht. Er weiß nicht, dass Gott das, was er da gerade eigentlich fordert, gar nicht tun kann. Es war kein Unfall, dass Jesus dort am Kreuz hängt. Das, was er vielleicht gedacht hat, ja, siehst du, da hängst du und bist doch selber schuld und kannst das alles gar nicht. Nein, es war Gottes Plan, Gottes Idee davon, dass Jesus Karfreitag dort am Kreuz hängt. Kein Unfall. Die Gerichtsverhandlung vorher, wo Jesus verhört wurde, da wurde er gefragt, ist es wahr, das, was man über dich sagt, dass du sagst, dass du der Sohn Gottes bist? Und Jesus sagt, ja, der stimmt ihm zu. Also ich meine, hätte Jesus dem Kreuz entgehen wollen, was hätte er da machen können? Er hat gesagt, nee, war ein Versehen. Und dann wäre diese Hinrichtung gar nicht gekommen. Aber nein, ihm war klar, das ist der Weg. Und das haben wir uns auch angeschaut in den vergangenen Wochen, diesen Weg, den Jesus bewusst geht. Er wusste, was auf ihn zukommt, was er bewirken wird durch dieses Kreuz. Jesus hätte seine Hinrichtung verhindern können, aber er wollte es nicht, denn es war sein Plan, dort zu hängen. Es war sein Plan, dort zu hängen und zu sterben und nicht herunterzukommen. Sein Plan war es, zu sterben für deine und meine Erlösung. Wenn wir Momente erleben, Schicksalsschläge, die unser Leben so aufrütteln, dann sind wir häufig gar nicht so weit entfernt oder dann kann es sein, dass wir gar nicht so weit entfernt sind von diesem Kreuz der Rebellion, von diesem Verbrecher, der dort hängt, wo wir vielleicht Jesus nicht verspotten, vielleicht nicht mit den Worten, aber wo wir doch das anfragen, sagen, wenn du doch könntest. Ich habe mal gehört, dass du es könntest, aber so richtig, naja, glaube ich es ja doch nicht. Du machst ja doch nichts. Und dann können solche Schicksalsschläge entweder zu unserem Ende werden, zu einem harten Herzen, was sich mehr und mehr daraus entwickelt, wo wir vielleicht auf Gott sauer sind und wir am Ende bei so Sätzen landen wie, na, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder es kann zur Wende werden. Genau solche Momente, so krasse Momente. Ich meine, keiner von uns hängt am Kreuz, so wie dieser Verbrecher, aber wir alle haben in unserem Leben Situationen, wo wir hart werden können oder wo wir weich werden können. Und diese Geschichte von den drei Kreuzen, das ist das eine Kreuz, das Kreuz der Rebellion. Und auf der anderen Seite steht auch ein Kreuz. das ist das Kreuz der Umkehr. Und darüber berichtet die Bibel weiter, nämlich das, was der andere Verbrecher dort sagt. Da heißt es weiter in Vers 40, doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auf der anderen Seite passiert etwas völlig anderes. Keine Rebellion, sondern eine Umkehr. Der ist ein Mann, der sagt, hey, weißt du was, ich hänge hier zurecht. Das ist das, was ich verdient habe. Und ich sehe bei diesem Mann, der zwischen uns hängt, etwas anderes. Das, was er von Jesus vielleicht erstmal erwartet hat in dieser Kreuzigungsszenerie, ist, na, du magst da hängen, da sind Menschen, die dir Böses getan haben, die dich ans Kreuz geschlagen haben, die dich verspotten. Was wäre die natürliche Reaktion gewesen? Na, dass da jemand vom Kreuz runterflucht und sagt, was tut ihr mir an? Was habt ihr mir angetan? Ich bin unschuldig. Aber nein, was hört er von Jesus, der zu den Soldaten sagt oder für die Soldaten betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für die Sünden der anderen. Das, was man normalerweise erwarten konnte von Menschen, die dort hingen, dass sie sagen würden, soll dieser Tod alle meine Sünden bereinigen. Aber nein, Jesus hängt dort und betet für die Sünden derer, die ihn ans Kreuz schlagen. Und da muss er verstanden haben, dieser Mensch ist unschuldig. Dieser Mensch ist Gottes Sohn. Beide Verbrecher erleiden die gleiche Situation. Sie sind in der gleichen Szenerie. Beide werden mit Jesus gekreuzigt. Aber ihre Reaktion ist so unterschiedlich. Wir Menschen können auch die gleichen Situationen durchlaufen oder ähnliche Situationen, nie die 100% gleichen, aber das, was sich daraus ergibt, mag auch so unterschiedlich sein. Da mögen die harten Momente in unserem Leben sein, die wir durchlaufen, wo uns Schicksalsschläge ereilen, wo wir manchmal nicht weiter wissen, wo wir vielleicht auch zu Gott kommen und sagen, Gott, greif ein und scheinbar tut er nichts. Und was passiert dann in unserem Herzen? Werden wir hart? Beginnt etwas an Rebellion in unserem Leben? Oder werden wir weich und sagen, am Ende ist Gott Gott und er weiß über seinen Zeitplan Bescheid. Er weiß, er hat eine ganz andere Sicht als das, was ich habe. Er hat eine Sicht von oben. Eine Sicht, die außerhalb von Raum und Zeit ist. Das, was ich nicht sehe, das, was ich nicht begreifen kann, lasse ich Gott Gott sein? Das Kreuz des zweiten Verbrechers ist das der Umkehr. Er kehrt um und das, was er dort sagt, ist, gedenke an mich. Gedenke an mich, du bist der Sohn Gottes. Wenn du in deinem Königreich bist, dann denke an mich. Er hat eine Hoffnung, die über den Tod hinausragt. Aber wie komme ich nun von diesem Kreuz der Rebellion hinüber zum Kreuz der Umkehr? Und da kommt das dritte Kreuz, an dem Jesus hängt. Das Kreuz der Erlösung. Dieser Verbrecher hat etwas verstanden. Ich brauche Erlösung. Und dieses Wörtchen Erlösung ist etwas, was aus dem damaligen Kontext rausgenommen wurde. Da gab es Sklaverei, was es ja auch heute noch gibt, aber damals konntest du einen Sklaven freikaufen, hast Geld bezahlt und damit ihm die Freiheit geben können. Und das Wort, was dort für freikaufen eigentlich genutzt wird, also wenn du einen Sklaven rausgekauft hast, dieses Wörtchen hieß Erlösung. Und die Bibel malt uns damit ein Bild und sagt, Jesus gibt sein Leben, um uns zu erlösen, um uns rauszuholen aus einem Leben voller Schuld, aus einem Leben vielleicht, was von Bitterkeit geprägt ist, aus einer Verletztheit herauszuholen, aus inneren Gefängnissen, neues Leben, das, was Jesus anbietet, was er eintauschen will. Dein Leben gegen ein neues Leben, das, was wir hier feiern, ein altes Leben, was beerdigt wird und neues Leben, was Christus gibt. Das Kreuz in der Mitte bringt Erlösung. Das ist Ostern. Und jetzt magst du sagen, das weiß ich doch. Ist eine Botschaft, die ich mir seit der Kinderstunde anhöre, vielleicht. Ich habe gemerkt, es kann selbst als treuer Kirchgänger, als jemand, der das schon häufig gehört hat, trotzdem sein, dass ich an diesem Kreuz der Erlösung vorbeigehe. Und das sind zwei Jünger Jesu, an denen das deutlich wird. Da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Da ist ein Petrus und ein Judas. Beide sind lange mit Jesus unterwegs, haben viel von ihm gesehen, haben viel mit ihm gesprochen, viel von ihm gehört, sind mit ihm unterwegs gewesen, sind von ihm geprägt worden. Beide durchleben eine ähnliche Situation, denn beide verraten Jesus. Petrus, der Jesus dreimal verrät, er wird gefragt, kennst du den? Und Petrus sagt, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Petrus hat Menschenfurcht und deshalb wendet er sich von Jesus ab, sagt, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun, nee, keine Ahnung, wer das ist. Ein Judas ist jemand, der Jesus auch verrät. Nicht aus Menschenfurcht, sondern weil er daran verdienen möchte. Seinen Freund verraten für 30 Silberlinge. Geht er hin, verrät ihn, sodass er schön im Garten gefangen genommen werden kann. Da, wo es keinen Aufruhr geben soll. Da gibt er ihm den Kuss und verrät ihn. Die Soldaten können Jesus gefangen nehmen. Beide verraten Jesus. Aber wie sie mit dieser Situation umgehen, ist völlig unterschiedlich. Das, was am Ende dabei rauskommt, könnte unterschiedlicher nicht sein. Beide bereuen. Beide sagen nicht, hey, das war aber großartig, was wir da gemacht haben. Nein, beide sind hinterher betrübt darüber, das, was sie getan haben. Ein Petrus, der die Hände in den Kopf zusammenschlägt und sagt, was habe ich da getan? Der Hahn kräht und ihm wird das bewusst, ich habe Jesus verraten, für den ich bereit war, mein Leben zu geben, was ich laut rausposaunt habe. Und Judas, der auch bereut, der hingeht, der diese 30 Silberlinge mitnimmt und sagt, wisst ihr, ihr könnt euer Geld wiederhaben, lasst Jesus wieder frei. Das war eine dumme Aktion von mir. Da hat mich Geld getrieben, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht wollte. Der bereut, der hätte das am liebsten rückgängig gemacht. Wird sein Geld auch wieder los, aber Jesus bleibt gefangen, Jesus wird gekreuzigt. Beide bereuen. Aber dann unterscheidet es sich gewaltig.